Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Der besondere Fall.
Neugeborene, die werden ja durchweg nach der Geburt gleich auf bestimmte Erkrankungen getestet, die sich im Blut aufspüren lassen. Versuchsweise wird diese standardisierte Testung in einigen Geburtskliniken um noch mehr Erkrankungsnachweise erweitert. Der kommende besondere Fall zeigt, wie hilfreich das sein kann.
Ein Kreissaal irgendwo in Deutschland. Vor wenigen Minuten hat eine 33-jährige Frau ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Der Abgaschor, überprüfen von Hautfarbe, Puls, Muskeltonus, Atmung und Reflexen, zeigt keine Auffälligkeiten, womit die Vorsorgeuntersuchungen aber noch nicht abgeschlossen sind. 48 Stunden später steht das Neugeborenen-Screening auf dem Programm, bei dem das Baby auf 16 Hormonstörungen und Stoffwechselkrankheiten untersucht wird.
Ich werde die Füßchen auch ein bisschen wärmen, damit das Gewebe gut durchblutet ist und das Blut dann auch einfach leichter fließt. Das ist für das Kindchen ein bisschen angenehmer,
erklärt die verantwortliche Kinderkrankenschwester.
So, jetzt werde ich dir mal hier ins Füßlein pieken. Das ist mal unangenehm. Jetzt nehme ich hier die Röhrchen ab für die Bilirubinwert. Den messen wir jetzt auch das erste Mal blutig. Ja, beschimpf du ruhig. Gleich sind wir durch damit.
Die Krankenschwester tröpfelt das Blut auf eine Karte mit mehreren Kreisen und schickt sie anschließend zur Untersuchung ins Labor. Ein paar Tage später stehen die Ergebnisse fest. Das Neugeborenen-Screening ist freiwillig. Eltern müssen vorab ihre Einwilligung geben. Ebenso freiwillig ist im Jahr 2019 auch die Teilnahme an einer bundesweiten Studie der Universitätsklinik Münster zu einem erweiterten Neugeborenen-Screening. Neben den 16 standardmäßig gesuchten Stoffwechselstörungen nehmen Kinderärzte damals weitere, eher seltene Zielkrankheiten in die Liste auf.
Also ehrlich gesagt war es Zufall. Wir haben einfach bei den Untersuchungen überall unser Kreuz gesetzt, weil wir dachten, es macht Sinn, das Kind auf alles Mögliche testen zu lassen, ohne uns da wirklich bewusst zu sein, um was es da geht. Und das war Gott sei Dank eine gute Entscheidung, wie sich jetzt rausgestellt hat.
Erinnert sich der Vater des heute 3-jährigen Niklas. Die Schwangerschaft der Mutter verläuft ohne Komplikationen. Niklas kommt in einer Klinik in Iserlohn zur Welt. Er ist zwar ein wenig zu leicht, was er aber schon in der Klinik wettmacht. Also alles gut, fast.
Und er wurde da an dem Morgen noch gewogen und ich wartete quasi nur noch darauf, dass die Ärztin kommt und sagt, hurra, Sie können nach Hause gehen. Und an dem Tag kam die Ärztin und sagte auch, ja, Sie können nach Hause gehen, aber dann hatte sie mir das mitgeteilt. Mein Mann war da arbeiten, der war gar nicht dabei. Und hatte mir gesagt, dass es eine Auffälligkeit gibt bei ihm, einen höheren Zystinwert und dass ich möglichst schnell mit ihm in Münster vorstellig werden sollte. Und das war dann darauf, also nur 3-4 Tage später sind wir dann mit ihm in die Uniklinik gefahren.
Vorher recherchieren die Eltern noch im Internet. Zu hoher Zystinwert, Zystinose, was ist das? Die Antworten sind wenig erhellend. Also rufen Sie den Leiter der Studie, Professor Erik Harms von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Münster an.
Ja, er hat uns erstmal rudimentär informiert über das, worum es sich da handelt, dass es halt ein Gendefekt ist und dass man aber sich jetzt vorab noch keine so großen Gedanken machen soll, weil der Junge jetzt erstmal gesund ist.
Etwas Unsicherheit macht sich dann doch beim Besuch in der Universitätskinderklinik Münster breit.
Da hat uns Herr Harms schon begrüßt, was uns schon sehr auffällig vorkam, weil in so einem großen Krankenhaus, so einer großen Klinik, dass der Arzt auf uns gewartet hat, hat uns schon stutzig gemacht.
Professor Thorsten Marquardt, Stoffwechselspezialist an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Münster, nimmt damals an dem Gespräch teil. Heute ist der Niklas behandelnder Arzt. Die Zystinose, erklärt Marquardt, hat mit dem Recycling von Eiweißen im menschlichen Körper zu tun. Eiweiße haben eine vorgegebene Gebrauchsdauer. Ist ihr Verfallsdatum erreicht, werden sie zunächst in die Leber transportiert und dort in speziellen Recyclingzellen, Ärzte sprechen von Lysosomen, in ihre Einzelteile zerlegt.
Es entsteht ein Stoff beim Abbau von Eiweißen, der nennt sich Cystein. Ja, das ist eine Aminosäure oder genauer gesagt zwei Aminosäuren, die zusammenhängen. Und die müssen über einen Cystein-Transporter aus dieser Recyclingfabrik raus, damit dann wieder neue Eiweiße hergestellt werden können in der Zelle. Bei der Cystinose ist dieser Transporter kaputt. Der funktioniert nicht mehr und die Folge ist, dass auf der einen Seite draußen, wo neue Eiweiße hergestellt werden müssten, zu wenig von dem Baumaterial da ist. Und auf der anderen Seite im Inneren dieser Recyclingfabrik sammelt sich das an.
Nun ist Cystein kaum wasserlöslich, was zur Folge hat, dass bei hoher Cystein-Konzentration Kristalle entstehen, die in letzter Konsequenz die Zelle aufplatzen lassen. Ein Vorgang, der sich auf viele Organe des Körpers auswirkt. Besonders empfindlich reagieren allerdings die Nieren.
Und zwar ist es ja so, dass die Niere den Urin bildet, mit dem dann die Abfallstoffe aus dem Körper wieder heraustransportiert werden können. Und man macht ungefähr 100-mal so viel Urin, wie dann letztlich ausgeschieden wird. Das heißt, die Niere hat eine Konzentrationsfunktion und macht dann aus 100 Litern Urin, den sie am Tag herstellt, hinterher 1 Liter, der ausgeschieden wird. Diese Funktion geht ganz früh verloren.
Was sich unter anderem in einem extremen Trinkbedürfnis äußert, so Thorsten Marquardt.
Ich habe Jugendliche in der Betreuung mit dieser Krankheit, die trinken 15, 16 Liter am Tag. Ja, das fällt auch nicht immer sofort den Eltern auf oder die merken vielleicht, dass er viel trinkt, aber denken, das ist ja gut. Aber das Kind verliert eben auch Stoffe, die die Niere normalerweise zurückholt. Ja, aus diesen 100 Litern hat nicht nur das Wasser wieder rausgeholt, sondern auch alles das, was der Körper noch braucht, wird wieder zurückgeholt.
Vitamine etwa, aber auch Blutsalze wie das Kalium gehen dem kindlichen Organismus so verloren.
Und das kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Man nennt das Fanconi-Syndrom nach einem Arzt, der das zum ersten Mal beschrieben hat, diese Krankheit oder eine Situation, wo die Niere ihre Konzentrationsfähigkeit verliert.
Vorausgesetzt, die Krankheit wird zu spät erkannt. Und in diesem Punkt hat der heute 3-jährige Niklas großes Glück. Weil seine Eltern zufällig dem erweiterten Neugeborenen-Screening zugestimmt haben, finden Mediziner bei ihm die seltene Krankheit Cystinose. Auf 100.000 bis 150.000 gesunde Kinder kommt ein Kind mit Cystinose. In Deutschland leiden etwa 100 bis 120 Kinder an dieser Krankheit. Hinzu kommt, Cystinosen lassen sich früh diagnostiziert ausgesprochen wirksam behandeln. Ein Medikament lotst das Cystein über einen anderen Transporter aus der Zelle heraus, das war's. Die Behandlung muss zwar lebenslang erfolgen, ist aber im Umgang selbst bei Babys denkbar einfach.
Es ist alles ein Training, ne? Dadurch, dass der Junge damit groß wird und das von klein auf kennt, sowohl den Geschmack als auch die Handhabe, geht das jetzt einfach so Hand in Hand. Also das machen wir wirklich nebenher und das ist auch kein großes Thema mehr in unserem Leben.
Der besondere Fall, aufgespürt, recherchiert und nacherzählt in diesem Falle von Mirko Smiljanic.